Es geht um eine Frau in Israel, um die Miriam. Wir haben jetzt eine interessante Reihe von Menschen, die eine große Rolle gespielt haben in der Geschichte Gottes mit seinem Volk oder mit den Menschen, die aber gar nicht so im Vordergrund bekannt sind. Wenn wir an das Volk Israel und an den Auszug aus Ägypten denken, dann denken wir an Moses und vielleicht noch ein anderer Name. Was fällt euch noch ein? Moses und Aaron, genau. Aber auch die Miriam war dabei und auch sie war eine der drei Leitungspersönlichkeiten, die das Volk Israel geführt haben. Und darum soll es jetzt gehen. Nochmal so zur Erinnerung, das Volk Israel war in Ägypten gefangen, versklavt. Sie mussten Ziegel brennen, sie wurden unterdrückt. Es ging ihnen nicht gut. Sie klagten Gott ihr Leid und Gott hatte Erbarmen und wollte sie aus diesem Land herausführen, und zwar durch Mose. Das hat er dann auch getan. Moses, Aaron und Miriam werden hinterher zu dem Leitungsteam, das das Volk Israel aus Ägypten herausführt. Aber es fing alles ganz klein und gefährdet an, nämlich mit der Geburt des Mose. In eine Zeit hinein, in der es sehr schwierig war für israelische, hebräische Frauen, Jungens zur Welt zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie am Leben bleiben. Denn der Pharao bekam mittlerweile Angst vor diesem großen Volk in seinem eigenen Land. Also wenn eine Volksgruppe ganz stark wächst, dann ist das für herrschende Leute immer gefährlich, wenn die so mächtig werden und dann auch viele starke Männer haben, die dann auch die Regierung stürzen könnten oder das Regime übernehmen könnten, die religiös ganz anders waren, also an einen unsichtbaren Gott glaubten, wo die Leute in Ägypten natürlich den Pharao als Gottheit verehrten. Also nicht berechenbar, anders, fremd, unverständlich, auch in der Religion, in ihrer Kultur, vollkommen eigengeprägt. Ein Fremdkörper in gewisser Weise, den man aber gut nutzen konnte für die Sklavenarbeiten. Dann wurde es dem Pharao zu heiß und er merkte, jetzt muss man was unternehmen. Und er befahl, dass alle Jungens, die geboren werden, sofort nach der Geburt getötet werden sollten. Sodass also nicht irgendwann eine israelische Armee im Land aufstehen kann gegen ihn und gegen sein Regime. Es gab mutige Frauen, die das verhindert haben, mutige Hebammen auch, die uns namentlich übermittelt sind, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir können gar nicht schnell genug dahin kommen, wenn die hebräischen Frauen ihre Kinder kriegen. Die sind so schnell und so autonom, die machen das alles alleine, wir können gar nicht dafür sorgen, dass die Kinder getötet werden. Die Mutter von Mose, also die Eltern von Mose, waren Amram und Jochebed aus dem Stamme Levi. Die Leviten kennen wir dann noch später als das Geschlecht, das am Tempel diente, das dazu freigestellt war, von Gott am Tempel zu dienen. Jetzt sind sie aber ja noch in Ägypten, nicht am Tempel, den gab es da nicht. Die bekommen den kleinen Mose. Erst hatten sie eine Tochter, die Miriam, und dann kommt Mose zur Welt. Und sie können 3 Monate lang ihn verstecken, aber dann wird es so gefährlich. Das Kind schreit immer mehr, immer lauter, immer häufiger. Es ist nicht mehr so zu verstecken und sie wissen nicht genau, was sie machen sollen und entwickeln den Plan, ein kleines Körbchen zu bauen, ihn in das Körbchen zu legen und dann im Schilf am Nil zu verstecken. Das sind so meterhohe Schilfgewächse, also da kann man schon was verstecken, wenn man das gut macht. Aber sie wollten ihn natürlich auch nicht den wilden Tieren im Nil ausliefern, den Krokodilen und allem, was da so rumschwimmt, und sicherlich auch nicht Gefahr laufen lassen, dass er verhungert und verdurstet. Also war immer jemand dabei, nämlich die Miriam. Ich lese uns das mal vor. Im 2. Buch Mose. Moses Geburt und wunderbare Errettung. Die Mutter wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Mein erster Punkt: als Leiterin, zur Leiterin geboren. Miriam zur Leiterin geboren. Wenn kleine Kinder unterwegs sind, kann man schon entdecken, wer ein Leiter ist. Die Eltern verstehen das nicht immer ganz so direkt, ne? Wenn Kinder dann sagen, wo es lang geht, wenn Kinder wissen, was sie wollen, wenn Kinder den anderen sagen, wo es lang geht, den Geschwistern, dann kann man natürlich sagen, die Kinder sind ungehorsam und frech. Man kann aber auch sagen, vielleicht steckt so eine Leitungspersönlichkeit da schon drin. Da wächst schon jemand heran, der später mal vielleicht Regierung stellen wird oder so eine Angela Merkel oder ich weiß nicht wer da rauskommt. Vielleicht auch jemand, der eine Firma leiten wird oder jemand, der in einem Betrieb was verantworten wird oder jemand, der in seiner Familie Verantwortung übernimmt oder was auch immer. Also so kleine Leitungspersönlichkeiten, die uns da schon begegnen, wo man merkt, da steckt viel Potenzial drin. Miriam wird wahrscheinlich so ein Kind gewesen sein. Sie musste wahrscheinlich auch als ältere Schwester auf die Kleineren aufpassen. Auch dieses Schicksal teilen manche von euch. Wer hat denn kleinere Geschwister gehabt und musste aufpassen? Etliche, ja, die wissen, wie das ist, ne? Nicht immer ein guter Job, den man gerne macht, aber wenn man dann merkt, die Kleinen sind in Gefahr, dann wird man doch sehr schnell aktiv und beschützt und ist dann zur Stelle. Gerade die großen Brüder sind ja sehr begehrt. Ich hatte leider nie einen, ich musste mich immer selber verteidigen. Miriam ist die große Schwester. Sie geht mit an den Nil und sie bewacht dieses Baby. Wie alt wird sie gewesen sein? Wir wissen es nicht genau. Was schätzt ihr? 8 Jahre? 9, 10? 6 wurde heute Morgen geboten im ersten Gottesdienst. Also jedenfalls schon so, dass sie aufpassen konnte. Wahrscheinlich mit dem Auftrag, wenn was passiert, was sollte sie dann machen? Den Eltern Bescheid sagen, oder? Denkt man sich so, ne? Wenn Gefahr kommt, lauf schnell nach Hause, sag uns Bescheid, wir kommen und helfen dem Kind. Gegen Krokodile wäre die kleine Miriam auch nicht angekommen. Und großartig andere beschützende Maßnahmen. Was hätte sie machen können? Wer weiß, ob sie schwimmen konnte, wie sie das Baby dann wieder an Land geholt hat. Also es war schon ein Job, der eigentlich sie überforderte. Aber sie hat es getan. Sie hat sich hingestellt, versteckt wahrscheinlich auch am Nil und abgewartet, was passiert. Eigentlich ein Auftrag, den ihr ihre Eltern gegeben haben. Aber sie wächst über diese Aufgabe hinaus in dem Moment, als die Tochter des Pharao kam und im Nil baden will. Jetzt weiß man nicht, wie soll man das verstehen? War das der Ort, wo sie immer gebadet hat und man hat das Kind extra dort ausgesetzt? Ich glaube eher nicht, denn dann musste man davon ausgehen, dass das Kind getötet wurde. Die Eltern wollten ja das Kind schützen und haben es versteckt. Und da würde man es ja nicht in die Hand der Feinde ausliefern sozusagen. Ich denke, das war eine Fügung Gottes oder ein Zufall oder wie immer man das jetzt bezeichnet, ein Umstand, den Gott gebrauchte, dass die Tochter des Pharao ausgerechnet an dieser Stelle ins Wasser gehen wollte, in den Nil gehen wollte zum Baden. Und ausgerechnet zu dieser Zeit fängt Moses an zu schreien. Als sie das Kästchen, also sie schickt dann die Leute hinein, um das Kästchen zu holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester, also Miriam, zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die gerade stillt, dass sie dir das Kindlein stillt? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter von Pharao und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Miriam übernimmt Verantwortung. In dem Moment, wo sie sieht, jetzt spitzt sich die Gefahr zu, das Kind ist entdeckt. Es kann jetzt nur noch wenige Minuten dauern, bis die Tochter des Pharao die Soldaten ruft, das Kind weggenommen wird und getötet wird. Denn das war ja der bestehende Befehl, der auch für alle Ägypter galt. Sie beobachtet und greift ein. Sie läuft zur Tochter des Pharao ganz selbstlos. Sie bedenkt gar nicht die Gefahr, die das jetzt für sie selber bedeutet. Und setzt sich ein für ihren kleinen Bruder, um ihn zu retten. Und sie macht das sehr schlau. Also wenn wir jetzt über geboren zur Leiterin nachdenken, sie hat beobachtet, was geschieht. Sie greift im entscheidenden Moment ein, aber auf eine schlaue Art und Weise. Sie schreit nicht Hilfe, sie rennt nicht weg und holt die Eltern, sondern sie redet die Tochter des Pharao an. Das heißt, sie hatte viel Selbstvertrauen, denn als hebräisches Mädchen die Tochter des Pharao anzusprechen, die mit ihrem ganzen Hofstaat da auftaucht. Ich glaube, das hat schon ganz schön viel Mut gekostet. Aber vielleicht auch den Mut der Verzweiflung, wenn ich jetzt nichts mache, ist alles zu spät. Sie erkennt die Situation, sie erkennt die Chance und sie bietet an, dass sie eine Amme für dieses Kind findet und hat im Hinterkopf ihre eigene Mutter, die Mutter dieses Babys, und sorgt so dafür, dass die Mutter, die Jochebed, noch drei Jahre wahrscheinlich den Mose bei sich zu Hause aufziehen kann. Für ihn eine wichtige Zeit, in der er geprägt wird durch seine hebräische Familie, denn später wird er ja als Sohn der Pharaostochter an den Hof des Pharao genommen und dann ganz anders auch religiös geprägt, auch ganz anders erzogen, ganz anders kulturell auch aufwachsen als seine Schwester. Sie ist mutig, sie ist schlau, sie ist umsichtig und sie ist vorausschauend. Sie sieht eine gute Lösung. Moses kommt nochmal nach Hause. Das Kind ist gerettet. Ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass unser Umgang mit Kindern sich nochmal ändern kann. Auch unsere Sicht auf Kinder, was Kinder leisten können, was schon in Kindern drinsteckt, wie viel Verantwortung Kinder schon übernehmen können. Dass man sie nicht nur bewahrt und beschützt, sondern dass man ihnen auch etwas zutraut, ihnen etwas anvertraut, Fürsorge für etwas zu übernehmen. Auch im wachsenden Alter sozusagen wächst man ja mit den Herausforderungen und mit den Aufgaben. Und wenn man als Kind schon gelernt hat, sich um andere zu kümmern und nicht nur an sich selbst zu denken, dann wird man das auch als Erwachsener weiter umsetzen. Miriam zur Leiterin geboren. Und das Zweite, Miriam zur Prophetin berufen. Wir finden das in Micha 6, Vers 4. Da wird sie ausdrücklich auch als Leiterin benannt. Das ist in Vers 4, Kapitel 6 vom Micha-Buch. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam. Gottes Dream Team, könnte man sagen. Gottes Team, das er einsetzt, zu dritt. Jetzt weiß ich nicht, wie begeistert ihr wärt, wenn der Christustreff als Leitung eine Familie hätte. Wenn ich jetzt noch meine Schwestern und alle mitbringen würde und sagen würde, wir leiten jetzt hier. Das käme, glaube ich, nicht so gut. Und manche Gemeinden leiden auch ein bisschen darunter, wenn dann zu viel Familie und Gemeinde sich mischt und die Gemeinde dann von Sippen und Familien beherrscht wird. Damals war das anscheinend noch nicht so das Problem, dass Gott Mose, Aaron und Miriam, also drei Geschwister, in die Verantwortung stellt für das Volk. Ich finde das ganz spannend, dass Gott eine Frau mit in dieses Team stellt. Das ist ja über viele Jahrhunderte in der Kirchengeschichte etwas verloren gegangen, dass man denkt, na ja, die Frauen, die dienen und die Männer, die leiten. Nein, hier in dieser Befreiungsgeschichte des Volkes Gottes spielt auch eine Frau an vorderster Front eine Rolle. Sie ist mit in dem Leitungsteam, das das Volk aus der Gefangenschaft befreit. Moses war einige Jahre am Hof des Pharao, dann, also 40 Jahre. Dann ist er unterwegs mit dem Volk Israel. Er nimmt Aaron dazu. Aaron, der für ihn reden soll. Als Gott Mose beruft, sagt er, ich kann nicht gut reden. Das fällt mir schwer. Und Mose wird eigentlich ergänzt durch Aaron. Und Miriam, hören wir jetzt, ist auch mit dabei. Die drei leiten das Volk. Sie wird als Prophetin bezeichnet. Eine Prophetin ist eine Frau, die von Gott hört und vor den Menschen redet. Jemand, der die Gabe hat, von Gott Worte zu hören, die sie oder er dann Prophet vor anderen ausspricht. Sie ist eine der wenigen Prophetinnen, die im Alten Testament so bezeichnet werden als Propheten. Und das ist eine spannende Geschichte, denn das zeigt, dass Gott schon immer zu und auch durch Frauen geredet hat. Auch schon in Israel, auch schon im Alten Testament. Nicht erst in der neutestamentlichen Zeit, wo der Heilige Geist auf Männer und Frauen kommt und beide in gleicher Weise vom Geist begabt sind und in gleicher Weise auch die Gaben ausleben. Das Volk Gottes wird aus Ägypten befreit. Es zieht Richtung Rotes Meer. Und hat aber eine ganz brenzliche Situation vor sich. Sie wissen, dass sie verfolgt werden von den Streitkräften des Pharao, der mit Ross und Wagen hinter ihnen her ist, und vor ihnen das große Meer, und sie wissen nicht, wie sollen wir da jetzt durchkommen. Es ist eigentlich eine Einbahnstraße, in die sie gelaufen sind, eine Sackgasse, aus der es keinen Ausweg gibt. Hinter ihnen die Streitkräfte des Pharao, vor ihnen dieses riesige Meer, das man nicht überqueren kann, schon gar nicht, wenn man keine Schiffe und irgendwas dabei hat. Und die konnten sie nicht dabei haben, weil sie ja eigentlich durch die Wüste unterwegs waren. Da haben sie ja nicht ihre Schiffe mitgenommen, hatten ja wahrscheinlich auch gar keine. Eine ganz brenzliche Situation. Wie soll es weitergehen? Jetzt haben sie die Verantwortung übernommen als Team für ein ganzes Volk, Erwachsene und Kinder, die ihnen jetzt anvertraut sind, die sie führen und leiten, und dann eine geschlossene Situation vor sich. Es gibt keinen Ausweg. Gott greift ein, öffnet das Meer, und sie können trockenen Fußes durch das Meer hindurchgehen. Ein Wunder, das man bis heute versucht zu erklären, immer wieder, wie das geschehen sein kann, wie da durch Winde plötzlich die Massen sich aufgetürmt haben. Ich würde sagen, mir reicht es, dass Gott dieses Wunder getan hat. Wissenschaftlich kann ich es nicht erklären. Aber ich glaube, dass es passiert ist, denn das Volk Israel hat es schon über Jahrhunderte tradiert und hat auch darüber seine Identität ganz stark geprägt, dass sie gemerkt haben, Gott hat uns befreit und er hat vor uns eine offene Tür gegeben, sogar durch ein riesiges Meer hindurch. Das Wasser blieb auf beiden Seiten stehen. Sie konnten trockenen Fußes durch das Meer durchgehen. Und als sie durch waren und die Streitkräfte des Pharao kamen, schlugen die Wellen wieder über den Streitkräften zusammen und ihre Feinde waren vernichtet. Sie waren gerettet. Und in dieser Situation macht sich Miriam als Prophetin an eine Arbeit, die wir auch im Christustreff als Arbeitszweig kennen, nämlich den Lobpreis, den Worship. Sie ist die erste Worship-Leiterin, von der wir in der Bibel lesen. Sie leitet den Lobgesang der Gemeinde. Gerade ist dieses riesige Wunder geschehen. Wahrscheinlich zittern noch alle die Knie und sie können es noch gar nicht glauben, dass die Gefahr jetzt endgültig gebannt ist. Und dann bricht so richtig der Jubel aus dem Volk hervor und Miriam und die Frauen gehen voran und singen. Kapitel 15 im zweiten Buch Mose. Dann nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Also sie tanzten. Und Miriam sang ihnen vor: Lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Vor diesem Vers 15 lesen wir noch ein etwas längeres Lied, Moses Lobgesang steht da als Überschrift drüber. Und ich stelle mir das so vor, dass Miriam und die Frauen wie in einem Wechselgesang immer gesungen haben und dann die Strophen wiederholt wurden. Das ist ja oft in manchen Kulturen so, wo man jetzt keine Liederbücher hat, dass dann einer die Strophe vorsingt oder den Text vorsingt und die anderen singen das nach. Die Frauen singen und tanzen. Ich war jetzt mit der Gruppe in Israel unterwegs und wir haben viel gesehen, auch an der Klagemauer. Beim ersten Tag haben wir nichts gesehen, weil alles war abgesperrt und mit Sichtblenden und weiße Zäune überall. Wir konnten gar nicht gucken. Wir wurden von den Soldaten hin und her geschoben und wussten gar nicht, was los ist. Und dann kamen wir zu so einer Frau, die die Gebetsbücher verteilt. Dann habe ich gesagt, was ist denn los? Und dann sagt sie, ja, Putin kommt. Präsident Putin kommt. Da war alles abgesperrt für ihn und man konnte die Klagemauer nicht sehen, man konnte gar nichts sehen. Das war echt schade am ersten Tag. Putin wollte aber schon um 4 Uhr kommen und war um 6 Uhr immer noch nicht da. Also so ganz pünktlich war er dann auch nicht. Wir sind dann aber gegangen, wir wollten nicht Putin sehen, wir wollten die Klagemauer sehen. Dann haben wir gesehen, wie die Leute da beten und sich bewegen zum Gebet. Und manche sagten dann, die jetzt unsere Frömmigkeit so gewohnt sind, boah, das ist doch furchtbar, oder sie fanden es abstoßend oder traurig oder sagten, das ist doch gar nicht fröhlich, die sind alle so ernst und so gefangen, und so waren unsere ersten Eindrücke. Ich meine, aber ich war schon öfter da, aber von denen, die das zum ersten Mal gesehen haben. Und dann sind wir am Schabbat, am Samstagabend, am Freitagabend nochmal hingegangen, an dem Abend, wo der Sabbat beginnt, Und dann sind die Leute in allerbesten Kleidung, gehen sie zu der Klagemauer und tanzen und singen. Und überall wurde getanzt. Da waren dann Soldaten, Soldatinnen auch, 30 Soldatinnen, die mit ihren Maschinengewehren auf dem Rücken israelische Volkstänze tanzten vor der Klagemauer. Da war eine Stimmung, das war bombastisch. Also hätte man sofort, einige von uns haben dann auch mitgetanzt, konnten zwar die Schritte nicht, aber das war auch egal. Die wurden da einfach mit reingenommen. Also es war richtig schön, eine ganz, ganz große Freude. Und so stelle ich mir das vor. Nach diesem Durchzug, nach dieser Angst und Enge und dieser Bedrohung, der Lebensbedrohung, existenzielle Bedrohung, diese Erleichterung und dann die Frauen, die losziehen im Tanz und alle tanzen mit. Ein unheimlicher Jubel über das, was Gott getan hat. Lobpreis als Gabe, Lobpreis in Verbindung mit Prophetie, Lobpreis, der immer wieder darauf hinweist, dass Gott gerettet hat und dass er auch wieder retten wird. Lobpreis ist eigentlich das Festhalten an dem Guten, was Gott getan hat. Dass man das nicht vorbeirauschen lässt. Dass man nicht von einem Ereignis zum nächsten geht, sondern dass man mal festhält und sagt, Gott hat Großes unter uns getan. Deswegen singen wir. Deswegen ist uns auch Lobpreis wichtig. Dass wir eintauchen können auch in das Lob Gottes, auch wenn wir persönlich vielleicht im Moment gar nicht so uns fühlen, als wollten wir singen. Aber die anderen singen für uns mit und öffnen uns wieder die Augen für das große Wunder, das Gott getan hat und dass er auch wieder Wunder tun wird. Es ist das Lob Gottes. Es ist die Vergewisserung, dass Gott den Sieg hat, dass ihm alle Ehre gebührt. Es ist auch ein Zeugnis vor der unsichtbaren Welt. Gott hat gerettet, Gott hat geholfen. Und es ist ein Perspektivwechsel aus der Angst, aus der Sorge, aus der Not hinein in das Lob Gottes, in die Anbetung, in die Gegenwart Gottes. Ein dritter Punkt wird uns über Miriam berichtet und der ist nicht ganz so rühmlich, nicht ganz so einfach zu verstehen, denn es geht darum, dass Miriam an einer Stelle später in ihrem Leben einen großen Fehler begeht. Ich finde die Bibel so glaubwürdig, weil sie so ehrlich über Menschen berichtet. Es wird keiner verherrlicht, vergöttert, es wird keiner fehlerlos dargestellt. Nur Jesus allein ist der Einzige, der ohne Sünde war, der keine Fehler begangen hat und der dann auch dadurch die Möglichkeit hatte, überhaupt die Schuld der Welt auf sich zu nehmen, weil er nicht für seine eigene Schuld gestorben ist. Er selber hatte keine Schuld auf sich geladen. Er war in allen Dingen versucht, aber hat in allen Dingen widerstanden. Er musste nichts für sich selbst mit Gott ins Reine bringen, sondern konnte dann für uns stellvertretend sterben. Aber alle anderen, die in der Bibel erwähnt werden, alle anderen Menschen werden auch mit ihren Schwächen und Fehlern erwähnt. Und das macht es für mich so glaubwürdig, dass das keine Heldensagen sind, die jemand ausgedacht hat, sondern dass es glaubwürdige Berichte sind über Menschen wie du und ich, die Gott vielleicht manchmal in großartiger Weise gebraucht hat, manchmal aber auch einfach als Volk, als Fußvolk mit dabei waren, im einzelnen persönlichen Glauben ihren Schwerpunkt hatten. Der dritte Punkt, von Unzufriedenheit gestürzt. Sie ist in diesem Team mit ihren beiden Brüdern, sie ist die Älteste, sie hat wahrscheinlich auch dieses Verhalten für die Jüngeren zu sorgen und aufzupassen, dass sie alles richtig machen, nicht so leicht ablegen können und vielleicht im Alter nochmal verstärkt, auch gerade wenn man so viel unterwegs ist und so viel passiert und so viel geschieht. Sie hat an einer Stelle in ihrem Leben dann angefangen, gegen Moses zu rebellieren. Sie meint, Moses hat einen großen Fehler begangen. Mose hatte zu der Zeit schon auf den Rat seines Schwiegervaters Jethro hin viel Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Es waren nicht mehr diese drei, die das ganze Volk leiteten, sondern es gab schon Abteilungen, es gab schon Unterabteilungen, es gab schon andere, die Gericht gesprochen haben, andere, die Verantwortung übernommen haben. Also sie waren nicht mehr alleine in der Leitung, sondern die Leitung hatte sich schon verteilt auf viele Schultern. Und das mag für Miriam nicht einfach gewesen sein. Denn Mose hatte immer noch diese herausragende Position, dass er von Gott direkt hörte, dass Gott direkt zu ihm sprach in einer Weise, wie er es mit den anderen Menschen nicht tat. Moses war der Freund Gottes, so wird er bezeichnet, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden konnte. Und wir wissen, dass als er von dem Berg runterkam, sein Angesicht so erleuchtet war noch von der Gegenwart Gottes, dass die Menschen das noch nicht mal ertragen konnten, was von ihm jetzt als Reflexion kam. Geschweige denn die Gegenwart Gottes, denn Gott ist ein heiliger Gott und Menschen, die sündig sind, können vor ihm so nicht bestehen, außer sie haben Vergebung und haben das neue Leben, das Christus uns gebracht hat. Miriam redet gegen Mose. Ich lese es vor. 4. Mose 12. Da redete Miriam und Aaron gegen Moses um seiner Frau willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und sogleich sprach der Herr zu Mose und Aaron und Miriam, geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr hernieder in der Wolkensäule, trat in die Tür der Stiftshütte und rief Aaron und Miriam, und die beiden gingen hin. Und er sprach, hört meine Worte. Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn, dem will ich mich kundmachen, in Gesichtern oder mit ihm reden, in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er wandte sich weg. Und wich die Wolke von der Stiftshütte. Und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und wird gewahr, dass sie aussätzig ist. Und sprach zu Mose, ach, mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben, mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. Lass Miriam nicht sein wie ein Totgeborenes, das von seiner Mutter Leibe kommt und von dem schon die Hälfte seines Fleisches geschwunden ist. Mose aber schrie zum Herrn, ach Gott, heile sie. Eine dramatische Zuspitzung. Miriam, die das ganze Volk mitgeleitet hat, fängt an, über Mose zu reden, ihn anzugreifen in seiner Person. Ich denke, dass die als Team viel miteinander gesprochen und diskutiert haben und auch geplant haben und überlegt haben, als Geschwister natürlich auch miteinander verbunden waren. Was sie hier machen, ist aber nicht eine Kritik an Mose, sondern es ist ein Angriff auf Mose und auf seine Person. Es geht um Moses Ehe. Er war schon lange mit dieser Frau verheiratet. Und man hat das Gefühl, das Volk ist jetzt in so sicheren Bahnen, es läuft alles rund, es ist keine große Gefahr, jetzt geht das Gemeckere los, jetzt geht es um die Rangstellung, jetzt geht es darum, wer hat hier eigentlich das Sagen, warum ist der Mose immer noch da vorne, müsste doch schon längst jemand anders sein, ich bin doch auch berufen und warum macht der nicht Platz oder was weiß ich. Also warum wird Mose so hervorgehoben, wir sind doch alle hier wichtig, so reden sie gegen Mose. Und dieses hinter dem Rücken reden, sich Allianzen bilden, schlecht über die Leitung reden, das kennen wir alle. Das gibt es in jeder Gemeinde. Das ist mal stärker, mal schwächer. Das kommt und geht, aber es ist äußerst gefährlich, weil es eine Gemeinschaft auseinandertreibt. Sobald Eifersucht und Neid ins Spiel kommt, sobald man dem anderen nicht mehr das gönnt, was Gott ihm anvertraut hat, sobald man den anderen angreift als Person in seiner Persönlichkeit, wird es sehr gefährlich. Und zwar nicht nur für die Person selbst, sondern für die ganze Gemeinde und Gemeinschaft. Und deswegen greift Gott auch sofort ein, weil er merkt, für ein Volk, das in der Wüste überleben muss, ist es ganz schwierig, wenn die Leiterschaft uneins ist. Und das war in dem Fall Mose gegen Aaron und Miriam, also Miriam und Aaron gegen Mose, die dann auch im Volk verbreiteten. Habt ihr das nicht mitgekriegt, was der Mose da macht? Ist doch unmöglich. Wie kann der sich das leisten? Der meint wohl, er ist was Besseres. Wieso sagt dem das keiner? Ihr kennt solche Gerüchte, die dann so rumwabern, wenn es um Leitung geht und wenn es um Unzufriedenheit geht. Das Schlimme ist, dass sie es nicht mit ihm persönlich besprochen haben, sondern dass sie hintenrum quasi Allianzen gebildet haben, Stimmung gemacht haben gegen Moses und gegen das, was er tut. Wichtig ist, dass man den Platz, den Gott einem gibt, einnimmt und dass man dazu steht, zu den Grenzen und auch zu den Chancen, die diese Aufgabe mit sich bringt. Sie haben gegen Mose gehandelt, sie haben Mose angegriffen an einem Punkt, der für Gott gar kein Problem war. Sie haben selbst Gott gespielt. Sie wollten dem Mose sagen, wo es lang geht. Und das sagt uns im Neuen Testament, in Matthäus 7, Jesus in der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn das, was ihr über andere aussprecht als Urteil, wie ihr andere verurteilt, so wird über euch gerichtet werden. Eine Warnung, Leitung anzuerkennen, anzunehmen. Ein drastisches Beispiel. Miriam wird daraufhin für 7 Tage aus der Gemeinschaft des Volkes Israel herausgenommen. Sie wird aussätzig, eine ansteckende Krankheit, die Gott aber auch nach den 7 Tagen heilt. Also er nimmt sie heraus aus dieser Volksmenge durch diese Krankheit, damit sie nicht noch weiter dieses Unwesen treibt und die Gemeinschaft gegen Moses und gegen Gott aufwiegelt. In dieser Zeit kann das Volk nicht weiterziehen. In dieser Zeit verlässt Gott die Stiftshütte. Die Gegenwart Gottes zieht sich zurück, weil so viel Uneinigkeit da ist. Weil so viel schlechtes Reden da ist. Weil so viel Verurteilung da ist. So viel Zwist gesät wird. Ich glaube, das erleben wir immer wieder in Gemeinden und Gemeinschaften, dass da, wo so etwas passiert, wo Menschen angegriffen werden in ihrer Person, in ihrem Sein, nicht in dem, was sie tun und was sie falsch machen, da ist man für Kritik offen, da muss auch Kritik sein. Aber wenn Angriffe sich gegen Menschen richten, wenn es nicht Kritik ist, sondern Angriff, da ist Gott empfindlich und da reagiert er empfindlich, weil er möchte, dass Menschen im Frieden miteinander leben. Und weil er weiß, das Überleben einer Gemeinschaft und einer Gemeinde hängt davon ab, dass Menschen auf ihn hören und gemeinsam den Weg gehen. Wir sind heute nicht mehr so unterwegs, dass wir einen Moses haben, der vor uns hergeht. Das ist gut. Wir haben den Heiligen Geist, der in unser Leben hineinspricht, der uns Weisheit gibt, der uns direkt führt, der uns auch als Gemeinde und Gemeinschaft führt. Aber wir sehen an diesem Beispiel, wie zerstörerisch es sein kann, wenn wir Menschen angreifen, wenn wir schlecht über Menschen reden, wenn wir nicht an dem Platz bleiben, den Gott uns zugewiesen hat und wenn wir anderen den Platz nicht gönnen, den Gott ihnen zugewiesen hat. Ich möchte beten. Herr, du gibst uns Verantwortung. Du stellst uns hinein in deinen Leib, in deine Gemeinde. Du bist das Haupt. Du bist der Herr. Wir danken dir für dein Wirken unter uns. Wir danken dir für die vielen Male in unserem Leben, wo es brenzlig wurde, wo es gefährlich war, so wie bei Mose am Anfang im Schilfkörbchen, wo du Wege führst und Türen öffnest, von denen wir keine Ahnung haben, wo wir erleben, dass du vor uns hergehst und dass du immer einen Ausweg kennst, wo wir keinen mehr kennen. Wir danken dir für Miriam, die Prophetin, die den Lobpreis so kostbar gemacht hat. Und wir danken dir für Lobpreis auch hier unter uns, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir gemeinsam als Gemeinde vor dir stehen können, dir singen können und uns an die großen Taten erinnern können, die du tust. Und wir danken dir, dass du uns warnst, nicht Gift zu versprühen, nicht gegeneinander zu stehen, nicht Parteiungen zu schaffen, sondern miteinander auf deinem Weg unterwegs zu sein. Wir danken dir, dass du vor uns hergehst, dass deine Gegenwart da ist. Danke für deinen guten Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Amen.